Philadelphia oder Laodicea? Wo stehst du? So lautet das Thema dieses ersten Vortrags unserer Endzeitkonferenz im Herbst 2015. Ich lese zu Beginn aus dem Wort Gottes in Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13, das Sendschreiben des erhöhten Herrn Jesus Christus an die Gemeinde in Philadelphia. Damit werden wir uns zunächst beschäftigen und dann mit Laodicea. Das kommt ja gleich danach. Wir schlagen also auf Offenbarung Kapitel 3 ab Vers 7. Hier spricht unser Herr Jesus Christus: Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren, heraus aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, womit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Geliebter Herr Jesus Christus, Philadelphia, eine Gemeinde, die dir gefallen hat, Herr. Da bitten wir dich, schenk das auch uns. Und dass wir nicht wie Laodicea sind, die lau ist. Herr, leite uns jetzt auch durch deinen Heiligen Geist, dein Wort recht zu verstehen und danach zu leben. Amen. Amen. Liebe Geschwister, Philadelphia heißt auf Deutsch Bruderliebe. Diese Stadt wurde gegründet von König Attalus II. Von Pergamus im Jahre 190 vor Christus. Diese Städte des Sendschreibens finden sich alle in Kleinasien, im Gebiet der heutigen Türkei. Heute heißt diese Stadt Alasehir. Philadelphia, die Liebe zum Bruder. Dieser König Attalus hatte eine besondere Zuneigung zu seinem Bruder und hat deshalb dieser Stadt diesen Namen gegeben. Und auch hier für uns als Christen geht es um die Liebe zu dem Bruder, die Liebe zu der Schwester, aber vor allem die Liebe zum Herrn. Und zwar Philia, das ist ja die Freundesliebe, es gibt auch die Agape-Liebe, die sich selber hingeben, die göttliche Liebe, Unterschied dazu, die ja noch eine weitere Steigerung ist. Diese Gemeinde befand sich in Philadelphia. Und es ist die einzige Gemeinde in den Sendschreiben, die nur Lob erfährt, während Laodicea nur Tadel erfährt. Deshalb sind diese zwei Sendschreiben so interessant und auch gegensätzlich, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen. Philadelphia erfährt nur Lob. Und ich möchte jetzt Vers für Vers entlang gehen und zunächst dieses Sendschreiben mit uns betrachten. Nun, wie stellt sich der Herr Jesus vor? Zunächst einmal sagt er, das sagt der Heilige. Heilig, kadosch, das heißt dem Herrn geweiht, abgesondert von der Sünde in der Welt. Und Herr Jesus selber ist ja der Heilige, der keine Sünde getan hat, der als das reine und sündlose Lamm am Kreuz von Golgatha sein Leben für uns gegeben hat, sein Blut vergossen hat, um uns reinzuwaschen von aller Befleckung. Heilig. In Jesaja 6 wird beschrieben, wie heilig Gott ist. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und als dem Propheten Jesaja, der Herr erscheint, dann sagt er, er muss vergehen und seine Lippen sind auch unrein und sie müssen entzündet werden mit einer glühenden Kohle, damit er überhaupt auch diese Botschaft weitergeben kann. Jesus, der absolut Heilige, an ihm ist kein Fehler gefunden, das reine Opferlamm. Jesus, der Wahrhaftige, lesen wir weiter. Die Gemeinde in Philadelphia erfährt hier nur Lob. Und man könnte denken, das ist vielleicht nicht wahrhaftig. Ja, vollkommen ist sie sicherlich auch nicht, aber doch eine dem Herrn hingegebene Gemeinde. Wenn der Herr Jesus lobt, dann ist es keine Schmeichelei, dann ist es wahrhaftig. Dann ist dieses Lob wirklich von Herzen kommend und trifft die Wahrheit. Keine perfekte Gemeinde, aber dem Herrn ganz hingegeben. Der Glaube in Philadelphia ist echt. Weiter stellt sich der Herr vor, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Der Schlüssel Davids ist der Schlüssel zur Herrschaft, zum Königreich, zur himmlischen Herrlichkeit. In Matthäus 28 sagt der auferstandene Herr, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat alle Macht in Händen. Und wenn er sichtbar wiederkommt, wird es die ganze Welt erkennen. Und dadurch, dass Jesus den Schlüssel hat, kann auch niemand anderes zuschließen oder aufschließen außer ihm. Es gibt leider immer wieder Menschen, die das behauptet haben, sie hätten die Schlüsselgewalt. An wen denke ich da zum Beispiel? Nun, gibt zum Beispiel der Papst, der die Schlüsselgewalt praktisch hat, die Schlüssel des Petrus oder der Stammapostel bei den Neuapostolischen und viele Sektenführer, die versuchen, Gewalt über die Seelen auszuüben. Aber das dürfen wir alles nicht glauben, sondern allein der Herr Jesus ist der Zugang zum Vater im Himmel. Johannes 14, 6, da spricht der Herr Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Lassen wir uns also nicht blenden. Er allein kann aufschließen und zuschließen. Es ist auch die Schlüsselgewalt zur Entstehung von Gemeinden. Heute werden viele Gemeinden gesteuert durch Managementmethoden, durch psychologische Modelle. Man versucht durch irgendwelche Manipulationen Leute zu beeinflussen, sich zu bekehren oder zur Gemeinde zu kommen oder Geld zu opfern oder was auch immer. Aber das ist alles nicht geistlich. Es soll alles durch den Geist Gottes gewirkt sein, im Vertrauen auf den Herrn Jesus, der allein die Schlüssel hat zum Himmelreich. Ich bin überzeugt, alle psychologisch ausgeklügelten Strategiemodelle von Gemeindewachstumsbewegungen bringen keine Frucht. Wo der Heilige Geist fehlt, wo man nur noch auf die eigene Vernunft, den eigenen Verstand, die eigenen Mittel und Finanzen und all diese Dinge vertraut, da wird der Geist geradezu ausgeschlossen, der Geist Gottes. Andere Geister kommen dann herein. Und da wollen wir wachsam sein und nicht mitmachen. Ich nenne Stichworte wie Willow Creek, Saddleback, Emerging Church und wie die Wellen alle heißen, die gerade aus USA immer wieder zu uns kommen. Wie viele Gemeinden wurden dadurch verweltlicht, sind nicht mehr geistlich, sondern in das Weltliche, Fleischliche hinabgezogen worden. Ich sage es mit großer Trauer. Philadelphia, die Erweckungs- und Missionsbewegung, so kann man auch diese Gemeinde überschreiben. Es gibt verschiedene Auslegungen der Sendschreiben. Ich habe mich auch damit beschäftigt. Es gibt Ausleger, die ordnen diese Sendschreiben verschiedenen kirchengeschichtlichen Epochen zu. Und Philadelphia, das sei also die Zeit der Erweckungsbewegungen nach Sardes, die tote Orthodoxie nach der Reformation, in die alles erstarrt sei. Es sind interessante Beobachtungen dabei. Aber ich denke, wir können das nicht begrenzen auf gewisse Epochen, sondern meine Meinung ist und Erkenntnis, dass alle Sendschreiben in allen Zeitaltern ihre Erfüllung finden. Es gibt Ephesus, die die erste Liebe vergessen hat. Es gibt Thyatira und Pergamon, die immer mehr abgefallen sind in die Verführung hinein. Es gibt Smyrna, die leitende Gemeinde, gerade auch heute in der Endzeit. Das war nicht nur im 1. und 2. Jahrhundert. Und es gibt auch Philadelphia, wo die Liebe zum Herrn und zu den Geschwistern vorhanden ist. Es gibt aber auch Laodicea. Das gab es immer schon, aber vermehrt natürlich auch in der Endzeit. Die laue, verweltlichte Gemeinde. Bruder Rainer Wagner, er ist Prediger, er hat eine kleine Kirchengeschichte geschrieben, Gemeinde Jesu zwischen Spaltungen und Ökumene. Ein Exemplar habe ich auch hinten ausgelegt. Und da sagt er, dass Philadelphia steht für die Erweckungsbewegungen ab dem 17. Jahrhundert nach Christus. Da gab es Erweckungen, Aufbrüche, aber natürlich auch vorher schon, auch schon in der Reformationszeit. Manches ist erstarrt, aber Luther, sogar Luther wollte ja lebendige Zellen bauen, er hatte aber nicht die Leute dafür. Diese Ecclesiola in Ecclesia, dieses Kirchlein in der Kirche mit wirklich Wiedergeborenen. Aber er schreibt, dass ihm da die Leute gefehlt haben. Im Pietismus ist das dann stärker entstanden, die Stunden, ja, die Gemeinschaftsstunden, viele kennen das gerade auch hier. Und aber auch bei den Täufern gab es schon wirkliche Erweckung. Die sind ja weitergegangen als Luther, haben vieles entdeckt, noch von der Bibel her, was auch verschüttet war. Aber es war nie ganz verschüttet. Es gab immer schon auch neben der katholischen Kirche erweckte Kreise. Wir denken auch an die Waldenser, an die Hussiten und viele andere Strömungen, auch schon vor der Reformationszeit. Also es gab immer schon Erweckung. Gott sei Dank, Gott hat immer schon seine Gemeinde gehabt. Vielleicht nicht gerade in den Großkirchen, aber zum Teil auch innerhalb der Großkirchen, aber auch oft außerhalb. Nun, Wagner in dieser Kirchengeschichte nennt also hier Wesley und den Methodismus, den Pietismus, die Gemeinschaftsbewegung, die äußere Mission etwa eines Hudson Taylor oder auch Hauskreise innerhalb und außerhalb kirchlicher Gemeinden in unseren Tagen. Die schnellst wachsende Bewegung heutzutage sind, so möchte ich feststellen, unabhängige Gemeinden, die sich nicht mehr in Dachverbänden versammeln, weil sie merken, dass die Dachverbände von oben her unterwandert werden, von der Ökumene, ja sogar von der Welt in Gestalt der UNO. Und deshalb gibt es auch immer mehr Gemeinden oder Hauskreise, Hausgemeinden, die dachverbandsfrei sind. Gerade jetzt stand die Meldung in Edea, dass der Vorsitzende der Evangelischen Allianz jetzt auch sagt, dass auch innerhalb der Allianz jetzt diskutiert wird bereits über die Homo-Ehe. Das ist also kein Tabuthema mehr, ob das vielleicht doch richtig ist oder nicht. Also es wird immer mehr relativiert. Und deshalb bin ich persönlich jemand, der warnt vor den Dachverbänden. Denn die sind sehr oft von ganz oben her und hinter den Kulissen her unterwandert. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Der betreffende Vorsitzende, den ich erwähnt habe, ist zum Beispiel bei den Rotariern gewesen, ist dann nur ausgetreten, weil es zu viel Wirbel hervorgerufen hat. Die Geschichte ist ja sicherlich bekannt. Ich könnte euch jetzt auch etliche führende Evangelikale nennen, die in Geheimbünden sind, aber das will ich jetzt nicht öffentlich tun. Nun, aber deshalb wissen wir, warum das alles so läuft, wie das läuft und dass das alles nicht zufällig geschieht. Die Dinge sind also gesteuert von Leuten, von denen wir oft gar nichts erfahren. Aber Gott sei Dank, der Herr Jesus sitzt im Regiment und er sagt jetzt an die Gemeinde in Philadelphia: Siehe, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Der Herr Jesus sagt dann auch an anderer Stelle, dass niemand die Gemeinde des Herrn überwältigen kann. In der Endzeit werden die Kämpfe stärker und oft denken wir, wie werden wir dahin durchkommen? Aber wir haben die Verheißung aus Matthäus 16, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die wahre Gemeinde aus den wiedergeborenen Gläubigen, das hat jetzt nichts zu tun mit gewissen Kirchen oder Dachverbänden, die werden überwältigt, die schwimmen mit dem großen Strom. Hat jetzt auch mir ein Bruder gesagt, ja, es ist ganz deutlich, dass die Allianzleitung im Mainstream ist und Mainstream ist nichts anderes. Wir wollen das jetzt nicht geistlich den Glauben hier absprechen, aber doch ist es in Richtung breiter Weg, ja, der Mainstream, der breite Strom. Mich hat schon vor Jahren mal jemand gefragt, Bruder Gassmann, Sie sind wohl auch nicht mehr auf dem Mainstream. Da habe ich gesagt, Gott sei Dank nicht. Ja. Ich möchte nicht Mainstream-Christ sein, also Hauptstrom auf Deutsch, ja, sondern auf dem schmalen Weg mit dem Herrn Jesus gehen. Du hast eine kleine Kraft, heißt es weiter, eine kleine Kraft. Ja, das wissen wir ja, mit unserer Kraft ist nichts getan. Und Gottes Kraft kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung. Wir brauchen keine großartigen Schaumschlägereien, keine großartigen Massenveranstaltungen, keine Zahlen, wie viele Tausende sich jetzt wieder bekehrt haben, wie viele Tausende geheilt wurden. Gott kann auch heute Bekehrung schenken, er kann auch heute Heilung schenken, nach Jakobus 5. Aber wo damit geprahlt wird, wo das alles so hinausgeschrien wird, da vertraut man ja, auf die eigene Kraft oder auf gewisse Geister, die man rief und vielleicht nicht mehr los wird. Ich spreche es hier mal ganz vorsichtig aus. Es muss nicht unbedingt der Heilige Geist sein. Denn der Heilige Geist, ich denke hier auch an den Propheten Elia, als er zum Horeb, glaube ich, ja, gewandert ist. Da hat er Gott so erwartet, im großen Sturm, da war er nicht und so weiter, aber dann im leisen Sausen, da kam dann Gott zu ihm. Das ist uns auch eine Lehre, dass wir nicht auf die großartigen Sensationen schauen, sondern auf das Unscheinbare, wie Gott auch im Kleinen heute noch wirkt. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9. Aktivismus ohne Jesus Christus, ohne den Heiligen Geist, ist nur eine Schaumschlägerei und kommt nicht vom Herrn. Und nun sagt weiter hier Gottes Wort: Du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Mein Wort bewahrt. Heute gibt es auch Tendenzen im evangelikalen Raum, wo ich ja auch herauskomme, aber ich zähle mich da nicht mehr dazu, weil es so abgedriftet ist, vieles. Einfach als Christ möchte ich mich bezeichnen, der versucht, gemäß dem Wort Gottes zu leben. Aber gerade im evangelikalen Raum gibt es auch wieder Dachverbandsvertreter, die sagen, wir wollen Jesus treu sein, aber bibeltreu müssen wir nicht sein. Mit anderen Worten, sein Wort müssen wir nicht bewahren. Aber was steht hier bei Philadelphia? Du hast mein Wort bewahrt. Können wir Jesus-Treue und Bibeltreue gegeneinander ausspielen? Es wird so ganz fromm gesagt, ja, wir glauben ja an Jesus, er ist unser Heiland und so. Das nimmt man gerne noch an. Ja. Aber das Wort, das sei ja nur ein papierner Papst, das brauchen wir heute nicht mehr. Dann frage ich zurück, ja, was für ein Jesus ist es denn, wenn nicht der Jesus, wie es im Wort geschrieben steht? Ein selbstgebastelter Jesus, so wie in verfälschten Bibeln etwa, die ihr auf keinen Fall lesen solltet, solche verfälschten oder zum Teil auch gotteslästerlichen Pseudo-Bibeln. Pseudo heißt Lüge, ja, Lügenbibeln. Das ist nicht mehr Gottes Wort. Und deshalb müssen wir auch, wenn wir Philadelphia und nicht Laodicea sein wollen, jede Art von Bibelkritik ablehnen. Wenn wir nämlich Bibelkritik betreiben, historisch-kritische Methoden, was auch immer, dann heißt es nicht mehr über uns, du hast mein Wort bewahrt. Dann haben wir das Wort fahren lassen, genau wie die ganzen Ungläubigen und Gottesleugner und Bibelkritiker. Ich frage mich, wie kann jemand wirklich ein Gotteskind sein und irgendwelche Abstriche am Wort Gottes machen? Das passt doch nicht zusammen. Ja, da stellt sich der Mensch über Gottes Wort und damit letztendlich auch über Gott. Nein, so wie es geschrieben steht. Apostel Paulus schreibt selber, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und am Ende der Offenbarung steht ja, nichts hinzutun und nichts wegnehmen. Ich sage es jetzt ganz kurz wegen der Zeit, ja, kann ich alles vorlesen. Keine Abstriche am Wort Gottes, keine Hinzufügungen. Die Bibel ist durchgehend irrtumslos, ohne Fehler. Je länger ich die Bibel lese, umso mehr muss ich sagen, es gibt keine Widersprüche. Nur wer die Bibel oberflächlich betrachtet, findet Widersprüche. Ich lese sie seit 1977, seit ich zum ersten Mal ein Neues Testament geschenkt bekam und habe noch nie einen Widerspruch gefunden. Ja, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Nicht verleugnet. Das ist jetzt gerade in unserer Zeit ganz wichtig. Wenn jetzt auch immer mehr Muslime in unser Land kommen, dass wir uns da nicht abschotten, sondern im Gegenteil auf sie zugehen mit arabischen Bibeln, mit arabischen Neuen Testamenten oder arabischen Evangelien. Gibt es ja in verschiedenen Umfängen. Nächsten Samstag kommt zu uns die Mission Südosteuropa und missioniert mit uns in Pforzheim, macht einen Missionsstand. Ich kann diesmal leider nicht dabei sein, weil ich ja hier bin. Aber im Gebet sind wir auch dort verbunden. Und das ist der richtige Weg, dass wir dann gerade auch auf solche Menschen, auf solche Flüchtlinge zugehen, wenn sie Gott schon hierher schickt, wenn er das zulässt, sage ich mal. Das ist ja eine politisch sehr umstrittene Frage. Aber wenn sie schon hier sind, dann sollten wir die Chance nutzen, solange sie noch keine Mehrheit haben, ja, dass wir ihnen noch von Jesus Christus weitersagen. Ich möchte gerade alle aufrufen, hier den Herrn zu bekennen und ihn nicht zu verleugnen, keine Angst zu haben. Noch sind wir hier in einer Meinungsfreiheit, wir haben noch keine Scharia. Ich sage vorsichtig noch, ja, wir wissen ja nicht, wie das noch alles kommt. Nutzt die Zeit, solange sie noch da ist. Meinen Namen hast du nicht verleugnet. Und jetzt kommt etwas, etwas vielleicht zunächst nicht so leicht zu verstehen. Da steht jetzt in Vers 9, siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also es gibt Juden, die sind gläubig, die glauben an Jesus Christus, aber es gibt auch Juden, die lehnen Jesus als den Messias ab. Und es heißt auch einmal im Neuen Testament in verschiedenen Stellen, das geistliche Israel, das sind die, die am Herzen beschnitten sind, die Gläubigen aus den Juden und aus den Heidennationen. Und nach Epheser 2 ist ja der Zaun der Feindschaft abgebrochen zwischen dem alten Bundesvolk und den Heidennationen, denen die gerettet sind. Also wir können nicht für alle Ewigkeit hier diesen Unterschied zwischen Juden und Heiden aufrechterhalten. In Christus sind wir mit dem Herrn versöhnt und auch miteinander. Israel nach dem Fleisch, Israel nach dem Geist. Und die, die aus Israel nach dem Fleisch den Herrn Jesus angenommen haben, sie gehören auch zum Israel nach dem Geist. Genauso wie wir aus den Heidennationen auch Israel nach dem Geist sind. Und deshalb auch dieses harte Wort, die, die Jesus ablehnen, werden hier an dieser Stelle, so verstehe ich es, als Synagoge des Satans bezeichnet. Sie nennen sich Juden und sind es nicht, sondern lügen. Denn ein echter Jude erkennt Jesus als den Messias an. Und wir wollen es denen, die es noch nicht tun, in aller Liebe bezeugen. Wir wollen sie jetzt nicht verteufeln oder verurteilen. Aber hier steht ein hartes Wort. Ja, ich zitiere das, ich habe nicht ich so formuliert, sondern sagt uns Gottes Wort so. Und sie sollen sogar diese Gemeinde in Philadelphia, die ja historisch gesehen in Kleinasien liegt, also nicht in Israel, sie sollen sogar vor den Füßen niederfallen. Nun dürfen wir natürlich von keinem Menschen niederfallen. In Offenbarung 22, 8 folgender sagt ja sogar der Engel, vor dem Johannes niederfallen will, falle nicht vor mir nieder, bete Gott an. Ganz wichtig. Aber wie ist das dann zu verstehen, dass diese falschen Juden vor Philadelphia niederfallen müssen und erkennen, ihr habt den Messias erkannt, wir noch nicht, wir sollten auch umkehren. Nun, sie sollen nicht vor Menschen niederfallen, sondern vor dem Herrn Jesus, der in dieser Philadelphia-Gemeinde ist, vor Jesus niederfallen. Das ist richtig. Nicht vor den Menschen als solchen, sondern in dieser Gemeinde, wo Jesus ist, da sollen die sich dann neigen, die auch auf dem Wege sind, noch auf der Suche und Jesus annehmen. Und dann werden sie aufgerichtet und werden frohen Herzens ins Himmelreich gehen. So verstehe ich diese sicherlich nicht ganz leichte Stelle hier. Und jetzt kommt eine genauso schwierige und viel diskutierte Stelle, die möchte ich auch kurz nennen wenigstens. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren, wörtlich steht hier, heraus aus der Stunde der Versuchung. Viele übersetzen vor der Stunde der Versuchung. Aber im Griechischen steht hier ek, also heraus aus dieser Stunde, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Was klingt hier an? Welche Lehre, welche Bekannte, was meint ihr? Nun, die Spezialisten lächeln schon. Die Frage der Entrückung wird ja oft in diesem Vers auch gesehen. Nun, zunächst wollen wir wahrnehmen, dass das an die historische Gemeinde in Philadelphia gerichtet ist. Allerdings denke ich doch, dass es auch eine endzeitliche Bedeutung hat, auch gerade diese Stelle, weil es ja die Versuchung ist, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und das ist eine endzeitliche Dimension, die hier anklingt. Insofern kann man es eben auch auf die Endzeit beziehen und auch auf die Gemeinde insgesamt symbolisch deuten. Das schließe ich also nicht aus, wenn es auch nicht direkt hier steht. Ja, man muss also ganz keusch mit dem Wort Gottes umgehen und darf nichts hineinlegen, was nicht ausdrücklich dasteht. Das nur ganz grundsätzlich dazu. Wenn es aber auch sich auf die endzeitliche Situation bezieht, dann steht hier keineswegs etwas Und ich möchte vorausschicken, dass wir jetzt niemand hier den Glauben absprechen, der das anders sieht. Ja? Aber es steht hier keineswegs etwas von Vorentrückung. Denn es steht ja nicht, ich werde dich bewahren, bevor die Stunde der Versuchung kommt, sondern es steht, bewahren heraus aus der Stunde der Versuchung im Griechischen. Man muss das Griechische lesen. Kako si tereso ek tes horas tu pairasmo, steht im Urtext. Und es hat also diese zeitliche Dimension während der Stunde der Versuchung, dass da die Gemeinde herausgenommen wird. Wenn jetzt jemand sagt, die Entrückung ist aber doch vorher, dann mag er diesen Glauben auch haben. Ich sage auch, wir sollten alle Zeit bereit sein für die Entrückung, bin ich auch. Wir wissen ja nicht, wann die Drangsalzeit angefangen hat, die große Trübsal, vielleicht sind wir auch schon drin. Aber ich persönlich denke, wie auch viele Gläubige, dass wir zumindest noch ein Stück weit in diese 70. Jahrwoche nach Daniel 9 hinein müssen, dass wir während dieser Drangsalzeit entrückt werden. Und zwar, weil es eben heißt hier heraus aus. Und in Matthäus 24, 22 sagt der Herr Jesus über diese letzte große Drangsalzeit, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Das heißt, diese Trübsalzeit wird verkürzt, sie wird nicht ganz weggenommen, dann wird man wirklich vorher entrückt. Sie wird aber auch nicht durchgehalten bis ans Ende, das wäre die Nachentrückung, sondern sie wird verkürzt. Das spricht für die Entrückung während der Drangsal. So meine bescheidene Erkenntnis zu dieser Frage. Und einen Hinweis haben wir ja, wann die Entrückung ist. Eine Zeitangabe gibt es in der Bibel. Wisst ihr wo? In 1. Korinther 15, Vers 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Manche deuten das auf eine Posaune des Alten Bundes, aber ich sehe es eher, dass es die siebte der Posaune der Offenbarung ist, weil das im direkten Kontext im Neuen Testament zusammensteht. Auch wenn die Offenbarung nach dem 1. Korinther geschrieben ist, aber Gott hat es natürlich vorausgewusst und hat es seinen Aposteln geoffenbart. Und das passt auch total zusammen mit Offenbarung 11, Verse 15 bis 17, wo es ja um die zwei Zeugen geht vorher, die dann zum Himmel fahren, und dann kommt auch die Entrückung der Gemeinde. Hier steht Offenbarung 11, 15 bis 17, der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen, das sind alle Gläubigen, nicht nur die Israeliten, und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Seht ihr, das ist das Preisgericht, 1. Korinther 3. Jetzt ist die Zeit für das Preisgericht, für die Gläubigen aus den Nationen und aus Israel, die Heiligen insgesamt gemäß Epheser 2, die jetzt ja den Lohn bekommen. Also nochmal, dass du deinen Knechten, den Propheten den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten. Da sehe ich persönlich die ganze Gemeinde jetzt im Preisgericht, und die kommen ja nicht in das Völkergericht nach Offenbarung 20, sondern nur diese Beurteilung, ob man Gold, Silber, Edelsteine geistlich gesehen auf das Fundament Jesus Christus gebaut hat oder Holz, Heu und Stoppeln. Ja, nur so viel jetzt zur Entrückungsfrage. Ich habe das an anderer Stelle ausführlicher dargestellt. Ich kann das jetzt hier nur erwähnen zu diesem Vers. Und nun heißt es noch, wir müssen ja auch noch zu Laodicea kommen, jetzt heißt es noch abschließend zu Philadelphia, siehe, ich komme bald. Der Herr verzögert nicht, aber es ist Gnadenzeit, damit noch viele zur Rettung kommen, gemäß 2. Petrus 3,9. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Da klingt eine weitere Frage an, nämlich die Frage, ja, kann uns denn jemand wieder die Krone nehmen? wenn wir Kinder Gottes sind. Philadelphia sogar wird hier ermahnt, festzuhalten, nicht loszulassen, was es hat. Die Frage des Abfallens vom Glauben. Und auch vorher bei Sardes heißt es ja auch, pass auf, dass dein Name nicht ausgelöscht werde aus dem Buch des Lebens. Kann das passieren? Das ist ja eine sehr umstrittene Frage, genauso auch in christlichen Kreisen wieder. Gerade diese Stellen deuten darauf hin, wachsam zu sein, damit genau das nicht passiert, damit du nicht abfällst, damit dir niemand die Krone nimmt. Also nicht gerade eine falsche Heilssicherheitslehre, sondern eine Heilsgewissheit. Der Herr möchte und kann uns bewahren, aber wir sollen trotzdem nicht leichtsinnig sein. Das wäre sonst eine falsche Heilssicherheitslehre. Heilsgewissheit ja, aber keine falsche Heilssicherheit. Da mache ich also einen Unterschied. Die Väter haben unterschieden zwischen Securitas und Certitudo im Lateinischen. Das nur für die Fachleute nebenbei bemerkt. Diese falsche Heilssicherheit ist, ich habe es in der Tasche und egal was ich tue, nichts wird mich mehr aus Gottes Hand reißen. Das wäre die falsche Lehre. Egal wie ich lebe sozusagen. Ja. Und die Heilsgewissheit ist, ich bin dankbar für die Erlösung des Herrn. Er wird mich bewahren, er hat es verheißen. Und jetzt will ich auch danach leben und wachsam bleiben. Ja. Das gehört zusammen. Wir können das, die Bibel hat viele Ermahnungen, auch hier, halte fest, bleibe standhaft und so weiter. Immer wieder lesen wir auch diese Ermahnungen. Ja, und dann der Lohn der Überwinder. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Der wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Eine großartige Verheißung, eine Säule im Tempel Gottes. In Galater 2 werden die Apostel Petrus, Johannes und der Herrenbruder Jakobus als die Säulen genannt, als drei Säulen der Urgemeinde. Und so wird es auch sein, wer überwindet, der wird auch diese große Gnade bekommen, hier mit ein tragendes Element zu sein im Reich Gottes. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, wie das dann praktisch aussieht. Aber ich stelle mir so vor, es gibt immer wieder Hinweise, so wie eine große Königsherrschaft mit einem Hofstaat und ja, dass da auch Diener sind, die in der Nähe Gottes sind und andere weiter weg und andere, die gerade noch gerettet sind. So gibt es ja auch Hinweise in 1. Korinther 3. Wir wollen hier keine Leistungsreligion draus machen, aber einfach dankbar sein, dass der Herr solche Verheißungen schenkt dieser Philadelphia-Gemeinde. Wie gesagt, auch nicht perfekt, aber trotzdem hingegeben dem Herrn von Herzen, nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern eine Herzensliebe zum Herrn Jesus. Jetzt müssen wir aber noch von der Zeit her weitergehen zu Laodicea. Ich lese weiter aus Offenbarung 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So schließen die Sendschreiben mit diesem Laodicea-Schreiben. Laodicea kommt vermutlich, also auf jeden Fall von Laos, Volk, und Dikaios, Gerecht. Das Volk, das sich für gerecht hält, aber es nicht ist. Ja. Das klingt auch so ein bisschen was wie Demokratie hier an, aber auf dieses Thema kann ich hier nicht eingehen. Die Volksherrschaft, aber nicht mehr die Herrschaft von Gottes Ordnungen. Ich war schon mal in Kleinasien, nicht alle 7 Cent-Schreiben, aber gerade in Laodicea war ich schon und das sind nur noch Ruinen. Man sieht noch so einen Rest von dem Amphitheater und sonst halt viele Ruinen. Dieser historische Ort ist wirklich ausgespien aus dem Munde, nicht mehr vorhanden. Die Stadt war gegründet worden von Antiochos II. Im 3. Jahrhundert vor Christus. Er hat sie benannt nach seiner Gattin Laodicea, daher kommt der Name. Aber es hat natürlich immer auch eine tiefere Bedeutung, wenn das in der Bibel in diesen Zusammenhängen vorkommt. Es war eine Stadt, eine reiche Stadt, obwohl sie heute nicht mehr besteht, aber damals reich und üppig mit Handel, Gewerbe, mit Banken, mit Medizin, mit Bibliotheken und Wohlstand. Und äußerlich gesehen hat es dieser Stadt und auch der Gemeinde wohl, die davon angesteckt war, an nichts gefehlt. Reich, ja, Überfluss, haben Sie ja gehört im Sendschreiben. Man kann sich vorstellen, dass die Gemeinde in diesem Umfeld eine anerkannte Körperschaft war, eine honorige Gesellschaft. Und da wurde sicherlich auch ab und zu der Bürgermeister eingeladen, um ein Grußwort zu sagen. Man hat die Honoratioren des Ortes dort sprechen lassen, ungläubige Leute oftmals, ja, die dann auch von der Kanzel Dinge sagen durften, die gar nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Habt ihr das auch schon erlebt manchmal in Gemeinden, nicht? Wie dann die ganzen Festredner da nacheinander auftreten. Und da wird dann bestenfalls noch vom lieben Gott vielleicht was gesagt, aber nicht im biblischen Sinne. Ja, man gibt sich dort gegenseitig die Ehre und die Welt hat ihre Stars, aber es ist letztendlich keine geistliche Gemeinschaft. Nicht der Herr Jesus im Zentrum, sondern der Mensch mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Vorbildern aus der Welt und so weiter. Nun sehen wir ja, dass der Herr Jesus diese ganzen Städte sehr gut kennt. Das ist ja klar, als Gottes Sohn weiß er alles und auch der Apostel Johannes, der das aufgeschrieben hat. Und in Laodicea gab es eben die 3 Hauptgewerbearten, das Bankwesen. Deshalb wird in diesem Sendschreiben nachher dann das Gold erwähnt. Dann gab es dort die Woll- und Bekleidungsindustrie, deshalb soll sie sich Kleider kaufen, diese Gemeinde, weil sie nackt ist. Und die Medizinindustrie, deshalb soll sie sich Augensalbe kaufen. Das ist alles ein wunderbarer Zusammenhang im Wort Gottes, wenn man das so liest, kann man immer nur staunen und anbeten. Und dann natürlich das lauwarme Wasser, das ist ja das Hauptthema hier, Laodicea, die Lauheit. Nicht brennen für den Herrn, auch nicht völlig ablehnen, sondern irgendwo so dazwischen, so durchlavieren. Nicht der breite Weg, nicht der schmale Weg, sondern so ein bequemer Mittelweg. Aber den gibt es nicht. Gerade dieses Sendschreiben macht deutlich, den Mittelweg gibt es nicht. Wir sollten wirklich so brennend sein wie die Philadelphia-Christen, aber nicht das Lauwarme wie Laodicea. Heute ist ja dort Pamukkale, ich weiß nicht, war schon mal jemand dort in Pamukkale? Ja, diese heißen Quellen mit diesen weißen Steinen da, die so wunderschön aussehen. Ich weiß nicht, ich kann das schlecht beschreiben. Ich habe erst gedacht, das sind so Schnee oder was, ja, aber das sind so weiße Felsen da in Pamukkale. Früher hieß das übrigens Hierapolis, heilige Stadt, eine Kultstadt in hellenistischer Zeit. Das Thermalbad in Pamukkale ist so heiß, dass man sich schon fast verbrennt, wenn man hineingeht. Wir haben das dort ausprobiert mit unserer Reisegruppe. Also es sind wirklich heiße Quellen dort. Und in Laodicea, das liegt, ich weiß nicht, etwa 5 Kilometer entfernt oder mehr, weiß nicht mehr ganz genau, aber einige Kilometer. Dort hat man nicht so gute Wasserversorgung gehabt. Heute gibt es ja kein Laodicea mehr. Und deshalb hat man das Wasser mit Leitungen von Hierapolis, heute Pamukkale, dorthin geleitet. Und was ist mit dem heißen Wasser passiert? Es hat sich abgekühlt bei diesem kilometerlangen Transport. Und daher kommt die Lauheit. Alles wunderbar, wie das hier auch bildhaft aus der Geografie, aus der Geschichte genommen ist. Und lauwarmes Wasser ist ekelig. Man spuckt es aus. Man will entweder frisches Wasser oder einen heißen Tee oder Kaffee. Ja, aber dieses Lauwarme mögen die meisten Menschen nicht so. Und Gott mag es auch nicht. Ausspucken wird er das aus dem Munde. Nun gehen wir nochmal Vers für Vers auch in diesem Sendschreiben entlang. Dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen. Nicht das Amen in der Kirche, sondern der Amen. Das heißt, der Wahrhaftige, der absolut Zuverlässige, der absolut Vertrauenswürdige. Und wer ist das? Unser Herr Jesus Christus. In 2. Korinther 1 lesen wir, Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist, ja, sondern absolut zuverlässig. Nicht Ja und Nein gleichzeitig. Auf Gott, auf Jesus können wir uns verlassen. Es gibt auch eine Zeitschrift im christlichen Blätterwald, die heißt Fest und Treu. Kennen vielleicht auch manche. Ja. Und so ist der Herr Jesus. Fest und treu, wir können uns auf ihn verlassen. Der treue und wahrhaftige Zeuge, so heißt es hier weiter. Treu, zuverlässig und ehrlich. Es gibt keine Lüge in ihm, während der Satan ja der Vater der Lüge ist. Und dann steht hier, immer interessant, wie in jedem Sendschreiben andere Selbstbezeichnung unseres Herrn Jesus hier kommt. Hier nennt er sich der Ursprung der Schöpfung Gottes. Es gibt ja solche Sekten, Arianer und Zeugen Jehovas und so weiter, die sagen, Jesus sei das erste geschaffene Wesen gewesen und hätte alles weitere dann mitgeschaffen mit Jehova und so weiter. Aber das stimmt nicht. Jesus war schon vor aller Schöpfung da. Er ist der Ursprung allen Seins. Der Vater schuf durch den Sohn. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe geworden und nichts ist geworden, außer durch das Wort. Ich sage es jetzt sinngemäß, Johannes 1. Und Sprüche 8, ja, die schöpferische Weisheit und viele andere Stellen, auch schon im Alten Testament, die auf Jesus als das schöpferische Wort, auf die schöpferische Weisheit hinweisen. Jesus ist der Ursprung der Schöpfung Gottes, aber vor aller Schöpfung. Er ist nicht geschaffen, sondern gezeugt, wie es die Väter ausgedrückt haben. Gezeugt, nicht geschaffen, ewig vom Vater kommend. Und das ist auch das Geheimnis der Dreieinigkeit. Der ewige Vater, der ewige Sohn und der ewige Geist Gottes. Das ist, lässt sich nicht trennen. Ein göttliches Wesen. Und in der Heilsgeschichte entfaltet er sich als Schöpfer, als Erlöser und als Tröster. Das kann ich hier nur andeuten. Viele Geheimnisse, die wir heute nur anrühren können in der Kürze. Nun heißt es weiter. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Nun, welche Gemeinden lässt der Teufel in Ruhe? Ich frage mal so etwas provokativ. Solche, die ihm sowieso gehören, die nur noch den Namen haben, dass sie leben, aber tot sind. Auch Sardes oder Laodicea. Die können gut mit der Welt, die kriegen keine Angriffe, die werden auch nicht verfolgt. Die können auch zusammen mit Moslems und allen möglichen Religionen sogenannte Gottesdienste feiern. Ja, sogenannte, man muss immer das Wort dazu setzen dann. Solche Gemeinden lässt Satan in Ruhe. Die haben nichts zu befürchten. Aber wer Jesus liebt als den einzigen Weg zum Himmel, wer das Wort Gottes festhält, unverkürzt und unverfälscht, da versucht der Teufel Einfluss zu nehmen, bringt Verwirrung hinein und Streit und versucht alles Mögliche. Wir sollten da wachsam sein und immer wieder im Gebet verharren und auch Dinge ausräumen, bevor es um sich frisst. Wir haben auch schon in unserer noch recht jungen Gemeinde schon mehrfach erlebt, dass Menschen kamen, die versucht haben, falsche Lehren hineinzutragen. Da haben wir ein Gespräch geführt, haben Informationen gegeben von der Bibel her, guck, das steht so und so. Manchmal hat es geholfen und wo es nicht geholfen hat, muss man sagen, da müssen wir uns von dir trennen. Wir wollen nicht, dass du diese Lehren verbreitest. Das ist manchmal hart, aber da ist besser, man fegt den Sauerteig der Irrlehre und auch der offensichtlichen Sünde schnell hinaus, bevor er um sich frisst. Gemeindezucht nach 1. Korinther 5. Wo das nicht geschieht, werden Gemeinden von innen her zerfressen. Und das ist bei Laodicea, da wird alles geduldet. Lauheit, Vermischung, Isabel, Babylon, wie man es alles nennen will. Echten Christen wird oftmals vorgeworfen, wenn sie sich von der Welt unterscheiden, und das sollen wir ja, sie seien zu extrem. Sie sollten nicht zu eng sein. Sicher, es gibt auch eine Enge, die über das Wort hinausgeht. Das gibt es auch, das andere Extrem. Aber was heute die viel größere Gefahr ist, ist die Vermischung, die Verwässerung, die Weltanpassung. Ich möchte gleich noch einige Beispiele bringen, auch wieder aus dem Buch von Rainer Wagner. Ich zitiere ihn ganz bewusst, weil er ist ja landeskirchlicher Prediger, er ist immer noch in der Landeskirche, soweit ich weiß, hält da immer noch die Stellung. Und er hat aber Folgendes geschrieben in diesem sehr guten Buch dieser Kirchengeschichte. Laodicea ist die endzeitliche, weltweit vorherrschende, selbstgenügsame Gemeinde ohne Jesus. Sehr guter Satz, ja. Eine selbstgenügsame Gemeinde ohne Jesus. Weiter schreibt er, ihre geistliche Prägung scheint überkonfessionell zu sein. Sie ist weltweit und ökumenisch. Sie scheint die sichtbare Christenheit vor der Wiederkunft Jesu in allen bestehenden Kirchenorganisationen zu prägen. So wie es in Laodicea zugeht, so scheint es mehr oder weniger in allen organisierten Gemeinden, Gemeinschaften und christlichen Werken vor Jesu Wiederkunft auszusehen. Selbstgerecht und selbstgenügsam halten sie sich für innerlich und äußerlich gesund. Sie haben sich den lauen, für alles offenen und allen gegenüber toleranten Vorstellungen der Welt geöffnet. Scheinbar bringt ihnen dieses auch äußeren Erfolg, also auch Wachstum zahlenmäßiges, ja. Und er schreibt weiter, hatte die Gemeinde Philadelphia nichts außer Jesus, also allein Jesus. So hat die Gemeinde Laodicea alles außer Jesus. Also gerade umgekehrt. Nochmal. Hatte die Gemeinde Philadelphia nichts außer Jesus, so hat die Gemeinde Laodicea alles außer Jesus. Äußerlich geht es der wunderbar, aber Jesus fehlt. Der wirkliche, biblische Jesus. Der Name wird schon im Mund geführt noch. Ja, der liebe Gott und alles, aber nicht der biblische Herr. Und weiter, Jesus steht nicht mehr in der Kirche, sondern davor und er klopft an von außen. Ist uns aufgefallen, ich habe es extra betont, weil ich den Bibeltext gelesen habe. Ich stehe, was liest du denn? Ich stehe vor der Tür. Ich stehe vor der Tür, müsste man lesen, sagt Jesus. Das ist das Alarmierende dabei. Und dann schreibt Wagner auch etwas sehr Zutreffendes. Wagner betont zu Recht, dass es sich hier um einen Abfall vom Glauben handelt. Also, dass es doch einen Abfall geben kann bei solchen, die wirklich mal dabei waren. Und ich habe das auch oft erleben müssen bei Brüdern und Schwestern, die ich früher hatte und wo ich heute keinen Kontakt mehr haben kann, weil die, ich weiß nicht, ich will mich ja nicht jetzt drüber stellen, aber die irgendwo in der Pseudocharismatik, in der Emerging Church, in der Bibelkritik, in der Homo-Segnung oder irgendwo drin hängen. Ja. Jetzt kam von einer, früher hieß es Bibelschule, jetzt nennt sich es Forum, den Ort sage ich jetzt nicht dazu, vom Leiter die Botschaft, dass es auch eben diese Homo-Ehe, dass es auch nicht so falsch sei und so weiter. Es war früher eine Bibelschule, die noch vor 30 Jahren klar stand, heute kommen solche Signale von führenden Leuten dort. Und so schreibt Wagner Folgendes, ich zitiere, abfallen können nur echte Gläubige. Unter ihnen kommt es zum Abfall. Diesen Abfall hatte schon Jesus vorausgesagt in Matthäus 24, 10 bis 12. Wenn er sagt, dann werden viele abfallen. Laodicea-Wesen ist die größte Gefahr für die organisierten Gemeinden der verschiedensten Traditionen, die in der Endzeit bestehen werden. Der große Abfall muss unter diesen wirklichen Christen, die unmittelbar vor Jesu Wiederkunft leben, erfolgen. Nicht Namenschristen, sondern Menschen und Bewegungen, die einst echte Christen waren, sind es, die zu der lauen Pseudogemeinde von Laodicea gehören. Und das, liebe Geschwister, das rüttelt uns auf und macht uns vorsichtig, dass wir nicht selber auch hineingezogen werden. Mir tut es weh, dass viele von meinen früheren Brüdern für mich, ja, ich will es nicht sagen, gleich keine Brüder mehr sind, aber irgendwo ganz anders stehen. Über den Glauben, über das Herz können wir ja nicht urteilen. Ja, aber wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Das gilt für uns alle. Weiter, weil der Wagner das so schön zusammenfasst, zitiere ich hier nochmal. Er sagt, sie sind geistlich so verdorben, dass Jesus sie ausspucken muss. Nicht eine evangelische oder katholische Christenheit als Gesamtheit der Kirchenmitglieder oder der in diesen Kirchen Getauften wird abfallen. Die Gesamtheit der Kirchenmitglieder war nie wirklich in und bei Jesus. Deshalb werden und können sie auch nicht abfallen. Die verbliebenen echten Jesusjünger aus den orthodoxen, katholischen, evangelischen Kirchen und die heute evangelikal genannten Glieder der Philadelphia-Gemeinden der Erweckungszeit fallen ab. Zitat Ende. Also nicht alle, aber doch etliche. Ja. Und weil das vorausgesagt ist, deshalb können wir es auch überhaupt nur verkraften. Es ist einfach auch vorausgesagt. Wagner bringt auch Beispiele, die sind auch so schockierend, dass ich euch die nicht vorenthalten möchte. Zum Beispiel fand bereits 1999 eine bundesweite Tagung des Gnadauer Verbandes, also Dachverbandes Landeskirchlicher Gemeinschaften, statt. Da war ich auch nach meiner Bekehrung zunächst in diesen pietistischen Gemeinschaften. Und die Prediger waren nun eingeladen, die heute nennt sich ja nicht mehr Prediger, sondern Pastoren, man muss ja schon was Besseres sein wieder. Und so, ja. Jedenfalls waren die zusammengekommen, da fand Folgendes statt, hat Wagner als Augenzeuge berichtet, ich war da nicht dabei. Als Auftakt einer Abendveranstaltung schossen sich zwei als Cowboys verkleidete Prediger auf der Bühne der Evangeliumshalle mit Karnevalspistolen nieder. Zwischendurch trat ein blödelnder Hausmeister, eine Art billige Kopie des Saarländer Kabarettisten Heinz Becker, auf und gab seine Späße zum Besten. Die Andachten erinnerten teilweise an Lobpreisveranstaltungen der früher in Gnadau verpönten Charismatiker und so weiter. Dann werden Tanzfreizeiten angeboten, dann im Bibel-TV werden Sendungen angeschaut, genieße dein Leben. Ich frage mich, wenn Verfolgung kommt, wie man dann das Leben noch genießen möchte, wer wird dann durchkommen und all solche Dinge. Diese ganze Abflachung, und da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, aber ich will euch damit nicht belasten jetzt. Ja, auch ein Wohlstandsevangelium ist also sehr verbreitet und auch darauf geht ja das Sendschreiben an Laodicea ein. In Vers 17 heißt es ja, du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt oder nackt. Das ist genau die Situation heute, ein Wohlstandsevangelium. Wenn du viel Geld verdienst, wenn du ein großes Auto fährst, dann bist du vom Herrn gesegnet, so wird gesagt. Aber interessant, ich lese in der Bibel immer wieder, wehe euch Reichen. Wehe euch Armen, vielleicht gibt es auch, aber ich habe es noch nicht gefunden. Ich will nicht die Armen jetzt verherrlichen. Aber Reichtum steht dem Glauben eher im Weg als Armut, das ist klar. Zu große Armut aber soll auch nicht sein, so sagt uns das Buch der Sprüche, dass man nicht zum Stehlen verleitet wird, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Das, was wir für morgen brauchen, gib uns heute schon, bedeutet das. Ja. Und das ganze Wohlstandsevangelium ist eine total verfehlte Sache. Natürlich gab es im Alten Bund einige Männer, Hiob und Abraham, die reich waren durch ihren Fleiß. Und es ist auch nicht verboten, durch Fleiß etwas zu erwerben, etwas anzusammeln. Ja. Aber wenn man das für sich hortet, nicht für Gott, nicht für die Armen einsetzt, dann ist es verfehlt. Dann wird es zur Sünde und zum Fallstrick. Vor allem, wenn es einen von Heilsweg dann abhält, so wie bei einem törichten Kornbauern, der immer größere Scheunen baute und nur an sich dachte. Ich sage zu mir, ich will, immer dieses Ich, ja, wenn er dieses Gleichnis kennt. Das ist das Verhängnis bei diesem übergroßen Reichtum. Also wir sollen kein Wohlstandsevangelium predigen, sondern das Evangelium der Buße, der Umkehr zu Jesus Christus, der allein unsere Fülle, unser Heil ist. Ein König gab seinem Hofnarren einen Auftrag, nämlich er soll den größten Narren in seinem Reich suchen. Vielleicht kennt jemand die Geschichte schon. Und ich bin kein so guter Geschichtenerzähler, aber ich will es trotzdem versuchen. Also dieser Narr, der war dann im ganzen Reich unterwegs und suchte, ob es einen größeren Narr gibt als ihn selber. Er war ja schon der Hofnarr des Königs. Und dann kam er zurück zum König und sagte, ich habe keinen gefunden. Aber dann kam er da wieder zum König nach einiger Zeit. Und da lag der König im Sterben. Dann kam dieser Narr zu ihm und fragte, wohin gehst du? Und der König antwortete, ich habe eine lange Reise vor mir. Ja, und hast du dich darauf vorbereitet? Fragte der Narr. Nein, auf diese Reise kann man sich nicht vorbereiten. Und das ist natürlich die Reise in die Ewigkeit. Und dann gab der Narr ihm seinen Narrenstab und sagte, jetzt habe ich einen größeren Narren gefunden als mich. Jemand, der sich auf diese Reise nicht vorbereitet, muss wirklich ein großer Narr sein. Ja, bist du vorbereitet auf die letzte Reise in die Ewigkeit? Oder hängst du am irdischen fest? wenn wir Philadelphia-Christen sind und nicht Laodicea, dann sollten wir in Jesus die Fülle haben und auch bereit sein, von heute auf morgen alles loszulassen, was uns hier bindet. Wir können ja nichts mitnehmen. Manche lassen sich noch in den Sarg, soweit sie sich überhaupt noch beerdigen lassen, etwas hineinlegen, in der törichten Meinung, sie könnten das im Himmel dann wieder verwenden. Aber ich denke, das wird ein böses Erwachen geben, wenn man darauf vertraut und nicht auf das Blut des Lammes, Jesus Christus. Nun kommt ja in Vers 18 ein Rat, und den darf man natürlich nicht falsch verstehen. Das könnte jetzt paradox sonst klingen. Wenn hier der erhöhte Herr sagt zu Laodicea, und er will auch ihnen noch helfen, ja, er will noch helfen bis zum Letzten, auch diesen Laodicea-Christen, in Anführungsstrichen Christen. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Ja, was ist das für Gold? Sollen sie jetzt doch reich werden, Wohlstandsevangelium? Nein, hier wird natürlich symbolisch gesprochen. Ja, auch weiße Kleider es ist ja Gold, das im Feuer geläutert ist. Natürlich wird auch Gold durchs Feuer hindurch gereinigt, aber hier ist es ganz klar ein geistliches Wort. Und genauso wie in Jesaja 55,1, daran knüpft der Herr hier an, da heißt es in Jesaja 55, wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Umsonst. Es ist Gold, das man umsonst bekommt, und Geld und Wasser und alles dieses. Geistliche Güter. Und das ist das Gold des Glaubens, des rettenden Glaubens an Jesus Christus. Sie sollen wieder umkehren, ganz einfach zum Herrn, und all ihre Angeberei, ihre Lauheit, ihre Oberflächlichkeit fahren lassen und vom Herrn alles empfangen, vom Herrn Jesus. Das geistliche Gold ist der Glaube. Das steht auch aufgeschlüsselt, dieses Geheimnis, in 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also der Glaube wird immer wieder mit dem Gold verglichen, und dass er noch viel kostbarer ist als das vergängliche Gold. Der Glaube ist das wahre Gold, das edelste überhaupt, was es gibt, unvergänglich. Gold ist ja das, was am standhaftesten auf der Erde ist, aber der Glaube ist das, was in den Himmel hineinträgt, aufgrund des Opfers unseres Heilandes. Und die weißen Kleider, das sind die Kleider, die im Blut des Lammes Jesus gereinigt sind. Hast du schon Vergebung deiner Sünde? Das geht nur, wenn du zu Jesus kommst und sagst, Herr, wasch mich rein durch dein Blut. Ich will dein Kind sein, ich will dir gehören, will dir nachfolgen. Das ist die entscheidende Frage des Lebens. In Offenbarung 7,14 steht, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Das ist das Problem. Sie sind blind für ihren verlorenen Zustand. Und so ist bei den meisten Menschen auch heute. Sie denken, uns geht es ja gut, wir haben ja alles, was brauchen wir noch Gott? Ja, so dieser Atheismus und Materialismus. Wenn sie doch ihre Augen salben lassen würden, mit der Augensalbe. Die Augensalbe ist die Sündenerkenntnis, dass der Heilige Geist Erkenntnis der eigenen Sünde und Verlorenheit schenkt. Darum zu beten. Das dürfen wir auch für unsere Angehörigen tun, die noch nicht gerettet sind. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, wie elend, bloß und verloren er ist. Oder sie, ja, er oder sie. Und so durch den Heiligen Geist wird die Sündenerkenntnis ermöglicht. Und der Mensch kann umkehren. Wer nicht umkehrt, der geht schnurstracks auf die ewige Verdammnis, auf die Hölle zu. Nun, ich komme so langsam zum Ende. In Vers 19 steht noch, alle, die ich lieb habe, überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Aus Liebe will der Herr uns die Augen öffnen, wo es noch nicht geöffnet sein sollten, und auch züchtigen. Manchmal gebraucht Gott auch dornige Wege, schwere Wege, dass Menschen in manche Nöte kommen und dann fragen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ist das wirklich alles nur so oberflächlich, wie ich bis jetzt lebe? Ist das der Sinn oder gibt es etwas Tieferes? War bei mir auch so. Ja, ich habe ja bis zum 18. Lebensjahr nur so äußerlich um meine Gesundheit mich bemüht. Das war mein Gott, der Körper. Ich hatte keine Ewigkeitshoffnung. Und irgendwann habe ich doch darüber nachgedacht, ja, was ist eigentlich, wenn ich sterbe? Irgendwann muss ich ja doch sterben, auch wenn ich noch so gesund lebe. Ich bin heute auch schon wieder einige Kilometer gewandert. Ja? Das mache ich schon noch weiterhin. Will ich morgen auch anbieten, wieder eine Wanderung mit euch. Aber das gehört auch dazu. Aber das Entscheidende ist die Gottesfurcht. Die ist zu allen Dingen Nütze. Die leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Nicht unnütz, aber zu wenigem Nütze. Entscheidend ist die Gottesfurcht und die Liebe zu Gott. Und aus Liebe züchtigt der Herr, damit Menschen aufwachen aus ihrem Sündenschlaf, aus ihrer Trägheit und Vergessenheit. Und jetzt noch dieser erschütternde Satz: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der Herr ist draußen in dieser selbstgenügsamen, satten Gemeinde. Obwohl sie ja denkt, sie steht über allen anderen Gemeinden, weil es ihr so gut geht, materiell und von den Honorationen und was ich da alles so erwähnt habe. Aber Jesus ist draußen. Und wenn vielleicht auch in euren Gemeinden oder unseren Gemeinden noch so viel Aktivismus ist, noch so viel Betrieb, aber Jesus draußen ist, dann ist alles nichts Nütze. Das wollen wir uns wirklich einprägen heute Abend. Deshalb immer wieder auf die Knie gehen und bitten, Herr, wirke du, zeig uns, was wir tun sollen. Zeig uns auch, was nicht hineingehört in die Gemeinde, wo wir uns reinigen müssen, auch unsere eigenen Herzen. Ja, wenn jemand meine Stimme hört, sagt der Herr, und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Das Abendmahl, das Zeichen der innigsten Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Dann ist Jesus wieder da, dann ist er auch wieder im Herzen und in der Gemeinde. Es ist manchmal traurig, wenn es in Gemeinden heute Brüder oder auch Schwestern gibt, die sagen, ihr seid auf dem falschen Weg. Ihr merkt es gar nicht, ihr seid schon so verweltlicht und meint immer noch, ihr seid geistlich. Manchmal wird drauf gehört, aber oft auch nicht. Und dann müssen diese Geschwister, die es vom Wort Gottes her erkannt haben, die müssen dann hinausgehen und sind dann oft einsam, versammeln sich vielleicht noch in Hausgemeinden. Und die große Gemeinde Laodicea, sie marschiert weiter auf dem Weg zum Abgrund. Ist das nicht heute oft die Situation, wenn wir so in unser Land schauen? Ich habe selber auch erlebt, viele Gemeinden, die ich früher kannte, kann ich heute nicht mehr hingehen. Ich war mal in einer Gemeinde noch vor 10 Jahren, sollte ein Missionar sprechen, ich wollte ihn mal hören. Aber das Vorprogramm war so schrecklich, dass ich nach 10 Minuten schon wieder gegangen bin. Ich habe da gar nicht mehr gewartet, bis der gesprochen hat. Die haben da getanzt, so Disco-Musik und so, das konnte man nicht ertragen. Ne? Da war der Geist Gottes nicht mehr vorhanden, auch wenn sie so, noch so laut gebrüllt haben, Gott ist Herr und so. Aber man hat gemerkt, wie fleischlich das alles ist. Und ich wusste genau, auf der Bühne war einer, der gerade im Ehebruch lebte und dann haben sie da geschrien, Gott ist Herr und lauter solche Dinge. Das kam alles noch dazu. Ja, aber auch wir selber müssen immer wieder aufpassen, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben oder dorthin zurückkehren, wenn wir selber schon verirrt sind. Hören wir auf die Stimme des guten Hirten. Das ist wichtig. Und nun die Verheißung. Und das ist vielleicht die größte Verheißung in den Sendschreiben, in Vers 21. Der Herr Jesus sagt, wer überwindet, das heißt, wer es auf seinen Rat hört, wer Buße tut und herausgeht aus diesem Laodicea-Christentum in Anführungsstrichen, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das ist gewaltig, ja. Und das zeigt, wie tief unten Laodicea ist. Und wer da herauskommt, der hat wirklich eine große Verheißung, eine große Belohnung, auf dem Thron mit Jesus zu sitzen. Ich denke, es gibt nichts Größeres. Und mit ihm zu regieren. Diesen Hinweis gibt es ja in Offenbarung 20, etwa im tausendjährigen Reich, dass die Überwinder mit ihm regieren werden. Wohl auch die Überwinder aus allen Zeiten, aber besonders auch die Märtyrer der Trübsalzeit. Und die Sendschreiben schließen mit Vers 22. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, ich habe jetzt viel gesagt in dieser Stunde und ich habe auch zu mir selber gepredigt. Wir brauchen immer wieder dieses Aufrüttelnde des Wortes Gottes, dass wir nicht einschlafen, dass wir nicht träge und lau werden, sondern wirklich auch die erste Liebe bewahren, wie in Ephesus, die ja da auch verloren gegangen war. Die erste Liebe zum Herrn, aber auch die gereifte Liebe zu ihm, die Bruderliebe, Philadelphia, die Liebe zum Herrn Jesus, zu Gott, die Liebe auch zu unserem Nächsten, sogar zu den Feinden. Wollen wir den Herrn immer wieder um diese Liebe und diese Kraft bitten. Abschließend die Fragen an uns, wo stehen wir, wo stehst du, wo stehe ich? Sind wir lau oder brennend für den Herrn? Sind wir innerlich tot oder lebendig? Kann der Herr unsere kleine Kraft gebrauchen, um Gemeinde zu bauen, auch in dieser Endzeit? Ich wünsche jedem von uns, dass wir auch diese Tage dazu nutzen, uns neu zurüsten zu lassen, stärken zu lassen für den Kampf in dieser Endzeit und auch für den geistlichen Dienst. Amen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wie schnell werden wir träge oder lau, wenn wir nicht wachsam bleiben? Und so weck uns aus dem Schlaf auf und lass uns brennend für dich sein. Nicht müde werden, nicht matt werden, auch wenn die Zeit noch dauert. Wir wissen nicht, wann du wiederkommst, aber wir wollen bereit sein und wir wollen auch auf keinen Fall das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Bewahre uns auch davor, Herr. Und schenk uns den Mut, dich zu bezeugen, auch wenn jetzt so viele Menschen zu uns kommen aus fremden Ländern, dass wir ihnen dich nahebringen, dass auch sie gerettet werden. Herr, segne uns weiterhin, auch an diesem Abend. Amen. Amen.